NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend. Einige Themen im Überblick. Sauerlandgruppe vor Gericht. Prozessauftakt in Düsseldorf gegen 4 mutmaßliche Terroristen. Dazu auch der Kommentar. Außerdem Konjunkturgipfel im Kanzleramt. Politiker, Unternehmer und Gewerkschaften diskutieren über Wirtschaftskrise. Drama in Italien. Deutsches Paar setzte angeblich 3 kleine Kinder aus und verschwand spurlos. Wir berichten über die Folgen der gestrigen T-Mobile-Panne und blicken auf das DFB-Pokal-Halbfinale Hamburg gegen Bremen. Im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf begann heute der Prozess gegen die sogenannte Sauerlandgruppe. Den 4 Angeklagten wird die Planung verheerender Terroranschläge, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und in einem Fall auch versuchter Mord vorgeworfen. Getrieben von abgrundtiefem Hass gegen die Feinde des Islam sei es ihr Ziel gewesen, möglichst viele Menschen zu töten, so die Bundesanwaltschaft. Die Verteidiger hingegen stellten die gesamte Grundlage des Strafverfahrens in Frage. 40 Verhandlungstage bis Ende August hat der 6. Senat des Gerichts bisher angesetzt. Prozessbeobachter war Björn Blaschke.
Bundesanwalt Volker Brinkmann machte nach der Verlesung der Anklage deutlich, dass ihm in seiner Karriere noch keine so weitreichenden Anschlagsplanungen untergekommen seien wie die der sogenannten Sauerlandgruppe. Bundesanwalt Brinkmann:
Es sollten nach deren Vorstellung mindestens 3 Sprengsätze in Autobomben verpackt hergestellt werden. Und man sprach davon, dass mit jeder Bombe so oder mindestens 10 Personen getötet werden.
Dass Attentate verabredet wurden, stellt die Verteidigung nicht in Frage. Doch in einem anderen Punkt gibt es für sie offene Fragen. Die Bundesanwaltschaft wirft Fritz Gelowitz, Daniel Schneider, Adem Yilmaz und Attila Selleck vor, im Auftrag der IJU, der Islamischen Dschihad-Union, gehandelt zu haben. Noch einmal Bundesanwalt Volker Brinkmann:
Wir hatten Überwachungsmaßnahmen begonnen und im Zuge dieser Maßnahmen festgestellt, dass die Angeklagten, die sich im Jahr 2006 in Ausbildungslagern in Pakistan bei dieser IJU aufgehalten haben, in regem Kontakt mit der Führungsebene der IJU standen.
Die Beweisführung in diesem Punkt werde schwierig, so die Verteidiger der Sauerlandgruppe. Ihre Mandanten hätten die IJU, die im zentralasiatischen Usbekistan ihre Ursprünge haben soll, aber mutmaßlich mit dem globalen Krieg des Terrornetzwerkes Al-Qaida verbunden ist, bis Mai 2007 gar nicht gekannt. Dirk Uden:
Wir sind gespannt, wie dieser Beweis geführt werden soll. Wir haben so viele Hinweise nicht darauf, dass ein ständiger Kontakt mit wem auch immer und auch in Pakistan stattgefunden hat.
Die Zeugen, die die Bundesanwaltschaft präsentieren will, sitzen in Usbekistan und Kasachstan in Haft und wurden auch dort vernommen. Ein möglicher Angriffspunkt der Verteidigung, denn beide Länder stehen in dem Verdacht, Häftlinge zu foltern. Von Seiten der Bundesanwaltschaft wurde jedoch angedeutet, es gebe weiteres belastendes Material, sodass die Anklage möglicherweise nicht allein auf die besagten Zeugen angewiesen ist. Eine Überraschung möglicherweise? Für eine Überraschung auch sorgten am Nachmittag die Verteidiger. Sie haben die Besetzung des Gerichts gerügt. Das Argument, der Geschäftsverteilungsplan sei so gestaltet worden, dass der 6. Strafsenat in Düsseldorf zu Gericht sitzt. Im Klartext, es habe Dienstplanmauscheleien gegeben, um den jetzt vorsitzenden Richter Ottmar Breitling die Verhandlung führen zu lassen. Und der gilt als besonders unnachsichtig. Breitling rügte denn auch seinerseits die Anwälte, dass sie nicht schon vor Verfahrensbeginn ihren Antrag gestellt hatten, um am Ende jedoch den Beteiligten die entsprechenden 80-seitigen Akten zukommen zu lassen. Morgen werde er über diesen und andere Anträge der Anwälte entscheiden.
Dass Deutschland im Spektrum der Islamisten stehe, zeige auch ein jetzt aufgetauchtes deutschsprachiges drittes Propagandavideo, so das BKA. Das Video sei allerdings schon 2 Wochen alt. Ob es mit dem Prozessbeginn in Düsseldorf zu tun hat, ist nicht bekannt. Zum Verfahren gegen die Sauerlandgruppe jetzt der Kommentar von Joachim Hagen.
Die Umstände dieses Prozesses könnten schwieriger nicht sein. Die Angeklagten haben das Recht auf ein faires Verfahren, trotz des herrschenden Alarmismus. Fast kein Tag vergeht, an dem einem nicht das Ausmaß der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus vor Augen gehalten wird. Im Wochenrhythmus tauchen neue Drohvideos im Internet auf. Die Sicherheitsbehörden warnen vor in Deutschland aufgewachsenen Islamisten, die sich in ausländischen Terrorcamps zu Attentätern ausbilden ließen. Und Innenminister Schäuble hält sogar Anschläge vor der Bundestagswahl für möglich. Richter Ottmar Breitling wird seine ganze Autorität aufbieten müssen, um zu verhindern, dass diese Schreckensszenarien den Prozess vergiften. Dieses Verfahren wird uns einen seltenen Einblick in das Innenleben des islamistischen Terrorismus verschaffen. Mehr als 100 Zeugen werden in Düsseldorf aussagen. Dabei wird es gar nicht so sehr darum gehen, den Angeklagten ihre persönliche Schuld nachzuweisen. Wenn man den Behörden glauben darf, dann sind diese Beweise erdrückend. Schließlich wurden 3 der Angeklagten bei dem Versuch festgenommen, den Sprengstoff für die Bomben zu backen, wie die Ermittler das nennen. Im Mittelpunkt des Prozesses wird die Frage stehen, wie ein harmloser Jugendlicher plötzlich zu einer Tötungsmaschine mutieren kann. Was treibt einen jungen Mann aus dem Saarland oder dem baden-württembergischen Ulm dazu, Bomben zu basteln, um ihm unbekannte Menschen umzubringen? Natürlich gibt es die üblichen Erklärungsmuster, angefangen von den Problemen in den Elternhäusern bis zum pubertären Weltschmerz. Aber diese Erklärungen reichen nicht. Es wird darum gehen, nachzuvollziehen, wo dieses Abdriften in den Dschihad begonnen hat. Bei dem Versuch, sich in eine streng religiöse Gemeinschaft zu integrieren, beim Auftritt eines Hasspredigers in der heimischen Moschee oder beim Besuch einer Sprachschule im Nahen Osten. Nicht nur der Verfassungsschutz wird ganz genau darauf achten, ob es Möglichkeiten gibt, diesen Weg in die Terrorcamps zu blockieren. Dieser Prozess hat aber auch eine politische Seite. Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus diente in den vergangenen Jahren oft als Begründung für eine Verschärfung der Gesetze. Vom neuen BKA-Gesetz bis zur Online-Durchsuchung, nichts war gut genug für die Abwehr der Dschihadisten. Mit diesem Argument wird auch das geplante Gesetz gegen den Besuch von Terrorcamps gerechtfertigt. Das Problem für die Hardliner, die sogenannten Kofferbomber, hätten auch mit diesen schärferen Gesetzen nicht von ihrem Vorhaben abgehalten werden können, da sie den Sicherheitsbehörden noch gar nicht aufgefallen waren. Das Sauerland-Verfahren wird also eine gute Gelegenheit sein, zu überprüfen, ob die Waffen des Staates wirklich so stumpf sind, wie immer wieder behauptet wird.
Joachim Hagen kommentierte. Im Kanzleramt trafen sich heute die Spitzen von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, um über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu diskutieren. Im Mittelpunkt standen dabei die beiden Konjunkturpakete, die die Wirtschaft ankurbeln sollen. Ein drittes Paket werde es vorerst aber nicht geben, hieß es bei dem Treffen, das ohne Beschlüsse zu Ende ging. Aus Berlin Michael Weidemann.
Auch wenn es erste Hinweise gibt, dass das Schlimmste möglicherweise schon bald überwunden sein könnte, am augenblicklich kritischen Zustand der Deutschen wie der Weltwirtschaft zweifelte auf dem Gipfel im Kanzleramt keiner der Teilnehmer, berichtet Peer Steinbrück.
Es hat eine nach meiner Wahrnehmung weit reichende Übereinstimmung von den Gewerkschaften bis hin auch zu den Unternehmensvertretern, den Bankenvertretern gegeben, dass die Abwärtsdynamik nach wie vor nicht gebremst ist und dass diese Abwärtsdynamik nach wie vor sehr stark geprägt ist aus der Krise auf den Finanzmärkten.
Denn im Bankensektor ruhen die Aktivitäten immer noch weitgehend, was auch auf die reale Wirtschaft durchschlägt und Folgen für die Wachstumsrate hat. Die Krise wirkt vor allem aus dem Vorjahr nach, so der Bundesfinanzminister, was für 2009
eine 5 vor dem Komma nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt.
Minus 5 versteht sich. Dabei sei es aber wichtig, nach Branchen, Regionen und Unternehmensgrößen zu differenzieren, ergänzt Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Deshalb seien zielgenaue Ergänzungen der bestehenden Programme erforderlich und nicht etwa ein weiteres Konjunkturpaket, betont auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Es ist heute sehr deutlich geworden von den allermeisten, dass wir nicht von einem dritten Konjunkturprogramm sprechen sollten, dass die Maßnahmen wirken, dass sie zum Teil ja auch weiterentwickelt werden. Der Bundesarbeitsminister wird die Anregungen zum Kurzarbeitergeld aufnehmen. Wir haben die Umweltprämie bereits aufgestockt. Das Instrumentarium, mit dem wir handeln, ist durch das zweite Konjunkturpaket vorgegeben. Und deshalb werden wir das jetzt wirken lassen.
Besondere Sorgen bereitet Bundesregierung wie Wirtschaft indes der Arbeitsmarkt. Der könne auch dann noch unter den Folgen der Rezession leiden, wenn sich die Wirtschaft insgesamt schon wieder erhole, stellt Karl Theodor zu Guttenberg fest. Eine der wirksamsten Lösungen sei aber glücklicherweise gefunden, erklärt der Finanzminister.
Das Kurzarbeitergeld ist eine ausgesprochen richtige Maßnahme gewesen, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass jedenfalls bisher wir auf dem Arbeitsmarkt nicht eine Bewegung haben, die sehr viel dramatischer ausfallen könnte, gemessen an dem, was wir bisher an wirtschaftlichem Einbruch gehabt haben.
Dennoch werde an den Konjunkturmaßnahmen der Regierung nachgebessert, so Peer Steinbrück, etwa bei der Exportförderung oder bei der Unternehmenssteuer. Lehrreich war das heutige Treffen im Kanzleramt allemal, schließt der Wirtschaftsminister.
Es wurde unter dem Strich deutlich, dass man sich gemeinsam dieser Krise weiterhin entgegenstemmen will, sie bewältigen will und dass man in der Gemeinsamkeit der Herangehensweise mehr Kraftentwicklung sieht, als wenn man sich über kleinteilige Dinge auseinander zu dividieren droht. Und deswegen war dieses Treffen sinnvoll und sollte gegebenenfalls dann auch entsprechende Wiederholungen finden.
Nach einer Prognose des IWF wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr sogar um 5,6% schrumpfen. Global wird ein Minus von 1,3% erwartet. Es sei die tiefste globale Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, heißt es im heute veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick des IWF. Ein anderes Thema. Die Bundesregierung will Steuerhinterziehung künftig deutlich erschweren und brachte heute ein entsprechendes Gesetz auf den Weg. Insbesondere soll die Verschiebung größerer Beträge am Fiskus vorbei in sogenannte Steueroasen damit verhindert werden. Dietmar Riemer informiert.
Die Bekämpfung von Steuerflüchtlingen beginnt jetzt im eigenen Land und nicht erst in den sogenannten Steueroasen im Ausland. Das ist der Kern des Steuerfluchtbekämpfungsgesetzes der Großen Koalition. In Zukunft müssen Privatpersonen und Firmen die Geschäfte in oder mit solchen Ländern machen, die in Deutschland als Steueroase eingeschätzt werden und sich nicht an den sogenannten OECD-Standard halten, den Finanzbehörden von sich aus melden, welche Transaktionen sie dort vorgenommen haben. Es ist also eine Informationsbringschuld. Wer sich nicht daran hält, kann seine Geschäftsaufwendungen in Zukunft im Zusammenhang mit solchen Geschäften nicht mehr als kostensteuerlich geltend machen. Auf diese Weise soll Druck auf die potenziell Betroffenen ausgeübt werden. Umstritten zwischen Union und SPD bleibt jedoch immer noch die Frage, ob diese Regelung schon bei Beziehern von Einkommen ab 500.000 Euro, wie SPD-Finanzminister Steinbrück es will, oder erst ab 750.000 Euro jährlich, wie es die Union bevorzugt, einsetzt. Die Unionsfraktion zeigte sich schon mal mit dem Kabinettsentwurf zufrieden. So jedenfalls ihr Finanzexperte Otto Bernhard.
Mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf kann auch die Union leben. Im Ziel waren wir uns immer einig mit den Sozialdemokraten, Steueroasen trockenlegen, Steuerhinterziehung verhindern und bekämpfen. Die Sozialdemokraten wollten einen Weg gehen, dass jeder, der mit diesen Ländern wirtschaftliche Kontakte hat, handelt, mit besonderen Auflagen zu rechnen hat und besonderen bürokratischen Aufwendungen unterliegen soll. Dies haben wir jetzt dadurch verhindert, dass wir den Ländern, die den OECD-Informationsstandard, nenne ich das mal, noch nicht entsprechen, Zeit geben, in den nächsten Monaten sich diesem Standard anzupassen.
Bundesfinanzminister Steinbrück, SPD, mahnte nach der Kabinettssitzung noch einmal die Kooperationsbereitschaft jener Staaten an, die hierzulande als Steueroasen eingeschätzt werden. Steinbrück nannte auch wieder die Schweiz beim Namen.
Ich erwarte einen fairen Umgang souveräner Staaten miteinander. Und zu dem fairen Umgang der Staaten gehört, dass man sich behilflich ist bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Und das bedeutet, dass man einen Informationsaustausch hat auf der Basis des Kodex, der dafür vorgesehen ist. Und ansonsten stelle ich fest, dass die Schweiz offenbar mit Blick auf einzelne Kreditinstitute ja bereit ist, zum Beispiel den Amerikanern Informationen zu geben. Und mich interessiert die Frage, warum dann europäischen oder Mitgliedstaaten der Europäischen Union etwas an Informationsbereitstellung verweigert werden sollte, was offenbar den amerikanischen Steuerbehörden gegeben wird.
Die FDP lehnt das Vorhaben insgesamt ab und fordert stattdessen ein gerechteres Steuersystem, das dann schon dafür sorgen werde, dass die Steuerflucht abnehme.
Die Bundesregierung will Kinderpornografie im Internet verhindern. Heute wurde im Kabinett ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Zugriff auf entsprechende Seiten erschweren soll. Die Netzanbieter sollen Seiten blockieren, die ihnen zuvor vom Bundeskriminalamt mitgeteilt wurden. Sabine Henkel berichtet.
Familienministerin Ursula von der Leyen hat sich besonders für dieses Gesetz in Szene gesetzt. Schon in der vergangenen Woche hat sie mit Internetanbietern vor laufenden Kameras Verträge unterschrieben. Die großen Provider verpflichten sich darin, Seiten mit kinderpornografischen Inhalten zu blockieren. Heute hat das Bundeskabinett das Gesetz dazu verabschiedet.
Alle Internetzugangsanbieter können sich jetzt und müssen sich jetzt darauf vorbereiten, dass sie sperren werden müssen.
Wer auf eine entsprechende Seite surft, sieht ein Stoppschild mit der Botschaft: Auch wer sich Bilder oder Filme von vergewaltigten und missbrauchten Kindern ansieht, macht sich strafbar. Damit sollen vor allem Gelegenheitsuser gestoppt werden. Für Justizministerin Brigitte Tsipras ist aber wichtig, auch an anderer Stelle die Gesetzeslage zu verbessern.
Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir die Täter, um die es hier geht, nämlich diejenigen, die Kinder missbrauchen, das fotografieren oder filmen und im Internet einstellen oder anderweitig verkaufen, dass wir daran kommen.
Damit trifft Tsipras den Nerv der Kritiker, die Internetsperren lächerlich finden, zu leicht zu umgehen, sagen sie. Und auch Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg sieht Verbesserungsbedarf.
Das ist mit Sicherheit noch nicht das Optimum, das wir hier haben, und da werden wir auch weiter entsprechend daran arbeiten.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In der kenianischen Stadt Mombasa begann heute der Prozess gegen 9 mutmaßliche somalische Seeräuber. Sie hatten laut Anklage versucht, ein deutsches Handelsschiff im Golf von Aden zu kapern, waren aber von Schiffen der EU-Mission Atalanta gestellt worden. Den Prozess beobachtet Wim Doornbusch.
Die Anklagebank in Saal 4 des Gerichts in Mombasa war zu schmal für die 9 mutmaßlichen Piraten. 2 der Männer in den dunkelblauen Overalls mussten deshalb in den Zuschauerreihen Platz nehmen. Offensichtlich waren die Somalier von der Batterie von Kameras und Reportermikrofonen mehr eingeschüchtert als von einer ganzen Flotte von Kriegsschiffen, während ihre Personalien festgestellt wurden.
Kader Mohammed Jama, Abdirizak Hassan Ali, Mohammed Sipa.
2 Deckenventilatoren verrührten die stickig heiße Luft, als die Richterin den Prozess am Morgen eröffnete. Dann verfolgten die etwa zwischen Mitte 20 und Anfang 40 Jahre alten Angeklagten die Zeugenvernehmung relativ ungerührt. Es ging um den Morgen des 3. März, als der deutsche Frachter MV Kurier im Golf von Aden angegriffen und die 9 Männer von der Fregatte Rheinland-Pfalz festgenommen wurden. Die ersten Zeugen waren heute der Hubschrauberpilot eines US-Zerstörers, der Kommandant der Hubschrauberflotte der deutschen Marine und ein weiterer Bundeswehrsoldat, die als erste am Tatort vor der jemenitischen Küste waren. Vor allem der Verteidigung ging es um die Frage, ob nur ein oder vielleicht 2 Boote am Tatort waren, ob man also möglicherweise die Falschen gefangen genommen habe, wie der kenianische Anwalt Jared Magolo erklärt.
Our position is that some innocent persons have been arrested unfairly.
Wir gehen davon aus, dass unschuldige Personen festgenommen wurden. Dass die Männer bewaffnet gewesen seien, mache sie längst nicht zu Kriminellen. Am frühen Nachmittag wurde die Verhandlung schließlich auf morgen vertagt. Dann sollen weitere deutsche Soldaten und der philippinische Kapitän des Frachters der Hamburger Reederei Gebrüder Winter in Mombasa erscheinen. Wegen der bisher sehr mühsamen Vernehmungen, die für die Angeklagten Wort für Wort in Somali übersetzt werden, kann sich der Prozess noch über Tage oder Wochen hinziehen.
15 Jahre nach dem Ende der Apartheid im Jahr 1994 sind die Südafrikaner nun zum 4. Mal aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, kann offenbar mit einem Sieg rechnen. Dann würde der Weg frei für ANC-Präsident Zuma. Klaus Stecker berichtet.
Lange Schlangen, 2 bis 3 Stunden Wartezeit, dennoch feierliche, heitere Stimmung aller Orten. Wenn es doch bloß irgendwo Bier gäbe, scherzt einer. Die Geschäftsführerin der Wahlkommission, Pansi Tlakala, spricht von einer fast karnevalartigen Atmosphäre. Die Schlangen seien so lang wie seit der demokratischen Wende 1994 nicht mehr.
Lots of excitement, long queues, the kind of queues that we haven't seen since 1994.
Einzelne Vorfälle hat es dennoch gegeben. 69 von knapp 20.000 Wahllokalleitern wurden kurzfristig aus disziplinarischen Gründen abgesetzt. In KwaZulu-Natal, wo offenbar manipulierte Stimmzettel auf der Straße aufgetaucht waren, wurde gar ein Wahlleiter festgenommen.
Yes, he's in custody and our information.
Er wird morgen wegen Verdachts auf Wahlfälschung dem Haftrichter vorgeführt, erklärt Wahlleiterin Tlakala. Es wird mit einer Beteiligung von bis zu 80% gerechnet. Die 23 Millionen Stimmberechtigten stecken voller Leidenschaft, entweder gegen oder für den regierenden Afrikanischen Nationalkongress ANC und seinen Präsidentschaftskandidaten Jacob Zuma. Letobo in Soweto ist eine Erstwählerin. Beschwingt kommt sie aus dem Stimmlokal gehüpft. Wen sie gewählt hat, verrät sie nicht. Aber nach ANC klingt das nicht.
Yeah, it's a secret, I would say. I'll tell you then, it will be something else.
Etwas anderes als bisher, das sagt auch Anne. Ich habe bisher immer ANC gewählt, aber ich bin enttäuscht, weil unsere Justiz zum Himmel stinkt. Der ANC braucht eine starke Opposition, deshalb habe ich DA gewählt. Oppositionsführerin Helen Zille ist eine Frau, ich auch. Und wenn man Frauen regieren lassen würde, wäre alles viel besser. Anne ist schwarz und wohnt in einem sehr gemischten Mittelklasseviertel namens Rosettenville. Und dort zwischen weißen, schwarzen, Indern und Mischlingen, den sogenannten Coloreds, scheint es wenigstens ein bisschen Wechselstimmung zu geben. Ich hoffe, die DA wird diesmal etwas stemmen, denn alles, was uns der ANC in den letzten 15 Jahren gebracht hat, ist Korruption. Alles dreht sich um die Frage, ob Nelson Mandelas ANC seine 2-Drittel-Mehrheit halten kann. Den beiden wichtigsten Oppositionsparteien, Demokratische Allianz DA und Volkskongress COPE, werden zusammen 20-30% zugetraut. Die Wahllokale haben noch bis 21 Uhr geöffnet.
Von außen betrachtet sah alles nach einem Familienurlaub im italienischen Nahostatal aus, als ein junges deutsches Paar mit 3 Kindern anreiste. Doch dann kam offenbar alles anders. Das Paar aus dem Sauerland wird inzwischen von der Polizei gesucht, denn es soll die Kinder zwischen 10 Monaten und 6 Jahren alt am Sonntagabend in einer Pizzeria allein zurückgelassen haben. Seither fehlt jede Spur. Einzelheiten von Markus Wegner.
Nach dem Essen sei das Paar nach draußen gegangen, um eine Zigarette zu rauchen, teilte die italienische Polizei mit. Die 26-jährige Mutter und ihr 24-jähriger Lebensgefährte waren aber nicht zurückgekommen. Nach Angaben der italienischen Behörden machten die 3 kleinen Kinder einen verwahrlosten, aber gesunden Eindruck. Sie hätten nicht verstanden, was passiert sei, sagte der italienische Pizzabäcker. Die Kinder, die aus einer früheren Beziehung der Mutter stammen, sind zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Seitdem werden sie von einem Sozialdienst betreut. Medienberichten zufolge haben die italienischen Behörden das Auto des Paares am Stadtrand von Aosta gefunden. Darin fanden sie Zeichnungen der Mutter, die auf Verzweiflung und Depression schließen lassen. Ebenso gibt es nach Angaben der italienischen Polizei konkrete Hinweise auf Selbstmordabsichten. Die Mutter und ihr Begleiter stammen aus dem sauerländischen Finnentrop. Sie sollen große finanzielle Schwierigkeiten haben, sagt Finnentrops Bürgermeister Dietmar Hess.
Ich weiß inzwischen, dass die Mutter Empfängerin der Leistungen nach Hartz IV ist. Dass der Ehemann der Mutter einsitzt wegen fahrlässiger Tötung, weil er das eigene Kind vor gut 2 Jahren so heftig geschüttelt hat, dass es dabei zu Tode gekommen ist. Dafür ist er rechtskräftig verurteilt worden. Die Mutter gilt bei uns als eher unauffällig.
In Italien war die Mutter mit ihrem neuen Lebensgefährten unterwegs. Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt gegen das Paar, berichtet der Sprecher der Olper Kreispolizei Matthias Giese.
Ja, wir haben auch von dem Fall erfahren in Italien. Und die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Olpe prüfen zurzeit, ob Straftatbestände verletzt worden sind, wie zum Beispiel die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. Wir warten, bis sich weitere Ermittlungsmöglichkeiten ergeben. Möglicherweise werden die Kinder angehört. Möglicherweise kann sich aber auch erst Näheres ergeben, wenn die Mutter wieder auftaucht.
Interpol hat mit Hilfe des Bundeskriminalamtes die Großmutter der Kinder im sauerländischen Finnentrop ausfindig gemacht. Nun wird geprüft, ob die Kinder in ihre Obhut übergeben werden können.
Dass man wohl überlegt, die Kinder zur Großmutter zu bringen. Wir würden uns darüber freuen, weil wir dann die Kinder in guter Obhut wüssten.
Das zuständige Amtsgericht in Lennestadt hat dem Olperkreis Jugendamt das Sorgerecht für die 3 Kinder übertragen. Nach stundenlangen Verhandlungen mit dem deutschen Konsulat in Mailand und den italienischen Behörden dürfen die Kinder nun nach Deutschland zurückgeholt werden. Dazu werden am Donnerstag 2 Mitarbeiter des Jugendamtes nach Italien fahren, um die Kinder in Empfang zu nehmen. Der italienische Zivilschutz sucht unterdessen in der gesamten Region Aostatal nach den Eltern. Bislang ohne Erfolg. Das Paar bleibt verschwunden und die Beamten haben wenig Hoffnung, es lebend wiederzufinden.
Es ist etwa 24 Stunden her, als es in vielen Hand- und Jackentaschen unerwartet still blieb, denn das Mobilfunknetz der Telekom war zusammengebrochen. Eine unfreiwillige Telefonpause mit Folgen, vor allem für Unternehmen, wie Nikolai Kwasniewski berichtet.
Jeder kann wohl für ein paar Stunden leicht verzichten auf Anrufe wie »Komme 10 Minuten später« oder SMS-Texte wie »Es bleibt beim Treffen um 8«. Zu den T-Mobile-Kunden gehören aber viele große Unternehmen, die sich auf den Telekom-Konzern verlassen, wie zum Beispiel der Finanzdienstleister AWD aus Hannover. Als gestern das Netz zusammenbrach, stoppte auch die Arbeit in dem Konzern, sagt AWD-Sprecher Stefan Suska.
Nach 16 Uhr ist Hauptarbeitszeit für unsere Vertriebsmitarbeiter, die dann aktiv werden, wenn die anderen Arbeitnehmer nach Hause kommen. Wir sind da massiv beeinträchtigt worden in der Form, dass unsere Berater Termine nicht mehr vereinbaren konnten, Terminverschiebungen nicht mehr bekannt machen konnten, weil die natürlich im mobilen Vertrieb unterwegs sind und auf das Handy angewiesen sind.
So wie AWD ging es vielen Unternehmen. Tausende Mitarbeiter waren nicht erreichbar, Besprechungen unmöglich. Und noch ist nicht einmal so recht klar, was eigentlich passiert ist. Nicht einmal die zuständige Behörde, die Bundesnetzagentur, weiß Bescheid.
Wir haben heute Morgen Kontakt aufgenommen mit der T-Mobile und die T-Mobile aufgefordert, uns mitzuteilen, was passiert ist, welche Ursachen dieser Ausfall hatte und welche Maßnahmen ergriffen worden sind.
Bis jetzt, so Sprecherin Renate Hichert, gibt es keine Antwort. Dabei gäbe es im Telekommunikationsgesetz
Regelungen zum Verhalten von Unternehmen in Bezug auf Funktionsfähigkeit der Infrastruktur.
Und wenn die Infrastruktur fehlt, sind tausende Mitarbeiter in hunderten Unternehmen nicht erreichbar. Ein wirtschaftlicher Schaden ist nicht so recht zu berechnen. Und selbst wenn, dann könnten die Kunden wohl kaum Ansprüche geltend machen, sagt Thorsten Gerpott, Professor für Telekommunikation an der Uni Duisburg.
Wenn man jetzt mal die rein rechtliche Position bezieht, dann ist es so, dass in den allgemeinen Geschäftsbedingungen solche Netzausfälle, wie sie eben stattgefunden haben, so abgedeckt sind, dass der Kunde jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, ich konnte jetzt 4 Stunden nicht telefonieren, mir sind 613 Euro Schaden entstanden, liebe Timoroma, ersetzt mir den.
Weniger als ums Geld geht es vielen Unternehmen, vor allem um den Stil, mit dem T-Mobile auf die Panne reagiert hat. Viele sind verärgert. Das Angebot von T-Mobile an seine Kunden, kommenden Sonntag lang kostenloses Verschicken von Kurzmitteilungen. Doch das dürfte die Firmen nicht zufriedenstellen.
Rechtzeitig vor dem Sommerurlaub segnete das Europaparlament heute die Gebührensenkung für Auslandstelefonate ab. Das heißt, wer mit Handy vom Ausland nach Deutschland telefoniert, SMS schickt oder Seiten aus dem Internet herunterlädt, bezahlt künftig weniger. Katrin Brandt informiert.
Der Urlaubsgruß per SMS wird ab Sommer günstig wie nie. 11 Cent maximal dürfen die Telefongesellschaften ab Juli für die Textnachricht aus dem Ausland berechnen. Das beschloss heute das Europaparlament. Hinzu kommt allerdings noch die Mehrwertsteuer, sodass deutsche Kunden für die Ferien-SMS etwa 13 Cent bezahlen müssen. Derzeit kostet sie im Schnitt noch rund 40 Cent. Billiger wird auch das Telefonieren selbst. Der Minutenpreis sinkt von derzeit maximal 46 auf 43 Cent. Angenommene Anrufe dürfen künftig nicht mehr als 19 Cent kosten. Und damit ist noch nicht Schluss. Bis 2011 wird der Preis für das abgehende Telefonat auf 35 Cent, für das eingehende Gespräch auf 11 Cent sinken. Beim Herunterladen von Datenpaketen aufs Handy sollen Schocks auf der Rechnung künftig verhindert werden. Übersteigt der Preis für das Paket die Summe von 50 Euro, wird der Vorgang abgebrochen.
Für Fußballfans im Norden ist es heute das Derby im DFB-Pokal-Halbfinale, trifft Hamburg auf Bremen. Momentan läuft aber schon eine andere hochkarätige Partie im Frauenfußball. Die deutsche Nationalelf spielt in Frankfurt gegen Brasilien. Der Spielstand nach 38 Minuten 1:1. Und nun ein kleiner Vorgeschmack auf das Nordderby im DFB-Pokal von Claudia Hogestrat.
Viermal Hamburger SV gegen Werder Bremen und das in nur 19 Tagen. 4 Duelle, in denen es um mehr geht als um den Titel Nummer 1 im Norden. Auf dem Spiel stehen 2 Pokale und 1 Schale. Für die Fans
optimal. Nordderby ist immer optimal.
Für HSV-Stürmer am Laden Petritsch langweilig.
4-mal in so kurzer Zeit gegen denselben Gegner zu spielen, ist nicht so interessant.
Und für Werder-Torwart Tim Wiese eine sichere Sache.
Ich erinnere an die vergangenen Jahre, dass irgendwie diese wichtigen Spiele haben wir eigentlich immer so gewonnen gegen die.
Vor Duell Nummer 1, dem DFB-Pokal-Halbfinale, gucken die Bremer auf die Bilanz der letzten 46 Jahre. Die Hamburger lieber auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle. Doch am Ende zählt beides nicht, denn das Schlüsselspiel findet heute statt, meint HSV-Allrounder Colin Benjamin.
Wenn ich jetzt das erste Spiel gewinne, dann kann ich nach Bremen mit einem breiter Brust gehen und sagen, ey komm, ich habe schon meine Finale und dann schauen wir einfach, was die dann auch machen. Da hat man eine gute Ausgangsposition.
Eine Theorie, an die Werder-Trainer Thomas Schaaf gar nicht glaubt.
Das ist immer spekulativ. Man kann immer sagen, ja, gewinnst du das erste, fühlst du dich vielleicht sicher und machst in den nächsten nichts mehr. Verlierst du das erste, bist du umso mehr angespornt. Also das ist, ja, welchen Kuchen wollen sie?
Werder und der HSV sind sich eben selten einig. Die Favoritenrolle wird munter hin und her geschoben. Von der Weser an die Elbe und wieder zurück.
HSV hat ja konstant starke Leistungen gezeigt. Ne? Sie kämpfen um die Meisterschaft. Sie haben insgesamt tolle Leistungen gezeigt, auch was die anderen Wettbewerbe angeht. Also sind sie eine starke Mannschaft.
Die spielen guten Fußball, obwohl sie dieses Jahr nicht so erfolgreich sind. Sind sie trotzdem eine Mannschaft, die man nicht so einfach schlagen kann. Und die sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Respekt vom Tabellenzehnten haben Piotr Trochowski und seine Kollegen vor allem aus einem Grund. Diego ist wieder fit. Und in Bremen gilt, Diego gut, Werder gut. Sein Oberschenkel tut endlich nicht mehr weh, ist der Brasilianer erleichtert. Denn gegen den HSV nur zuschauen, undenkbar.
Das ist aus mehreren Gründen ein ganz wichtiges Spiel. Erstens ist es das Pokal-Halbfinale und zweitens geht es gegen den HSV. Aber auch unabhängig davon sind wir hochmotiviert und wollen natürlich versuchen, den Titel zu gewinnen. Klar.
Einen Diego hat der HSV nicht. Bei Trainer Martin Joll sitzen die Stars auf der Tribüne, die Fans.
Ich glaube nicht, dass es einen Favoriten gibt, aber hoffentlich ist das Heimvorteil, gibt den Durchschlag.
Anpfiff, 20.15 Uhr, Hamburg gegen Bremen. Soweit das Echo des Tages, das es als Podcast auf den Internetseiten von NDR Info und WDR 5 gibt. Am Mikrofon war Claudia Venor.